Für manche ist es Routine, für andere ist der Gang zum Arzt mit Angst und Stress verbunden. So sehr, dass sie ihn, wo es geht, vermeiden. Diese Angst vom Arztbesuch ist vor allem unter Menschen mit Behinderung verbreitet. Dabei ist für sie eine kontinuierliche Gesundheitsversorgung besonders wichtig. Denn viele sind häufiger und schwerer erkrankt als Menschen ohne Behinderung. Und das ist Thema im heutigen Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Bettina Kracht. Ich spreche mit Dr. Janina Schwabel, warum diese Ängste so groß sind und was niedergelassene Ärztinnen und Ärzte tun können, um den Arztbesuch zu erleichtern. Sie ist Neurologin und leitende Oberärztin am SIMI, dem Sengelmann-Institut für Medizin und Inklusion am Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf. Sie berät und schult seit längerem Ärztinnen und Ärzte, wie die Behandlung von Menschen mit Behinderung gelingen kann. Hallo Frau Schwabel, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Der Begriff Behinderung umfasst ja ein weites Spektrum unterschiedlicher Krankheitsbilder und Beeinträchtigungen. Ist die Angst bei Menschen mit einer bestimmten Behinderung häufiger oder ist das bei vielen oder allen zu beobachten?
Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt sicherlich Patienten, die auch sehr gerne zum Arzt gehen, aber ich würde sagen, insgesamt ist die Angst häufiger vertreten und es hat ganz unterschiedliche Gründe. Also zum Beispiel, dass Patienten mit leichtgradiger Intelligenzminderung vielleicht am Ende gar nicht verstehen, was eigentlich besprochen wurde und das Angst macht oder auch was vielleicht von mir erwartet wird als Patient, dass ich das nicht erfüllen kann. Oder andere Patienten mit schwerer Intelligenzminderung, die einfach überhaupt gar nicht verstehen, was ein Arzt ist, was eine Arztpraxis ist und die ganze Situation darum drumherum, wie eben ein ganz kleines Baby, aber überhaupt nicht verstehen.
Und können Sie noch mal mehr ausführen, was die Gründe für diese Ängste sind? Sie beraten ja auch Menschen mit Behinderung sozusagen von der anderen Seite, was die tun können und kennen daher auch die Gründe besonders gut?
Ja, also ich würde jetzt einfach mal vielleicht an Beispielen, das macht es ja am anschaulichsten meistens. Mhm. Also wenn ich jetzt mal einen Patienten mit leichtgradiger Intelligenzminderung mir vorstelle, der im Alltag relativ gut zurechtkommt vielleicht, sich schon selbst versorgen kann oder auch anziehen und so weiter, also Körperhygiene selber machen kann, trotzdem nehmen viele eine Begleitung mit zum Arzt. Und obwohl sie es vielleicht auch selbst bewerkstelligen könnten, haben einfach Angst davor, das alleine zu machen. Und das beginnt oft natürlich bei dem Weg, der vielleicht unbekannt ist. Finde ich das? Bin ich dann pünktlich? Und rechtzeitig oder was mache ich, wenn da eben irgendwas dazwischen kommt? Werde ich dann noch drangenommen oder habe ich dann ein Problem? Wie kann ich das dann kommunizieren, woran das liegt? Dann natürlich auch das Anmelden, dort warten, mich richtig verhalten und dann aber vor allem auch in der Situation beim Arzt, da ist ja oft Zeitdruck logischerweise auch da und da muss man auf Knopfdruck irgendwie funktionieren und zum Beispiel sich ausziehen, bitte entkleiden Sie sich jetzt mal vollständig, die Unterwäsche darf aber anbleiben und legen Sie sich auf die Liege mit dem Kopf dort nach oben. Das sind eigentlich 4 Aufforderungen in einem und das können dann viele Menschen mit leichtgradige Intelligenzminderung so vielleicht nicht umsetzen und fühlen sich dann erstmal überfordert. Und das muss ja dann auch schnell gehen. Oder auf den Punkt zu formulieren, welche Beschwerden man eigentlich hat und was jetzt eigentlich das Hauptanliegen ist. Das ist schon ganz schön schwierig, das so auf einmal aus der Pistole geschossen dann zu sagen und nicht erstmal auszuholen und irgendwie alles zu erklären.
Ja.
Das fällt vielen richtig schwer. Und deswegen brauchen sie Unterstützung und Begleitung dabei. Und wir können das natürlich ein bisschen leichter machen als Ärzte.
Was meinen Sie da genau? Also Sie im SIMI haben ja mehr Zeit für Patienten. Aha. Bei Hausärzten jetzt insbesondere ist es ja bekannt, ist irgendwie immer wenig Zeit vorhanden. Was können Ärzte da tun? Trotz Zeitdrucks und eben auch, dass es häufig schwierig ist, Leistung abzurechnen.
Das ist natürlich total schwierig, weil sich viele Kollegen sehr gerne auch mehr Zeit nehmen würden für diese Gruppe, aber das einfach auch nicht möglich ist, weil ein riesen Wartezimmer voller Patienten ja nun mal da ist und die anderen auch drankommen wollen und so weiter. Also wichtig ist vielleicht erstmal, dass sich die eigene Anspannung oder der Zeitdruck ja auch auf den Patienten überträgt. Also möglichst selber erstmal ruhig bleiben und das nicht zu sehr das Gegenüber spüren lassen. Dann die Fragen so konkret wie möglich formulieren, zum Beispiel lieber Ja-Nein-Fragen formulieren. Das können Menschen mit Behinderung oft leichter beantworten, das ist einfacher. Da kommt man auch schneller zum Ziel, was man eigentlich wissen will. Oder eben so Aufforderungen, wenn wir jetzt eben bei den Beispielen sind, die ich eben gerade genannt habe, eine nach dem anderen formulieren. So erstmal nur konkret, Sie brauchen nur die Schuhe ausziehen. So, wenn das fertig ist, jetzt dürfen Sie sich auf die Liege legen oder so, das hilft ja auch schon mal. Genau. Natürlich gibt es auch ganz andere Ängste vom Arztbesuch. Viele haben auch zum Beispiel schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht, gerade so die älteren Patienten. Da ist man früher doch noch sehr, sehr ruppig mit denen umgegangen. Die haben richtige Phobien auch vor Ärzten, Krankenhäusern, und das manifestiert sich oft an dem weißen Kittel. Also es hilft zum Beispiel auch enorm, den weißen Kittel auszuziehen. Dann wird man nicht mehr als bedrohliche Person unbedingt wahrgenommen, wenn es da Traumata gibt, die man vielleicht gar nicht kennt.
Okay, ein häufiges Problem jetzt, was ich nicht bei Ärzten kenne, sondern im sonstigen Alltag, ist, dass Menschen mit Behinderung gar nicht als erwachsene Person wahrgenommen werden vielleicht oder häufig erst nur mit der Begleitperson gesprochen wird und nicht direkt mit ihnen oder sie nur mit Vornamen angesprochen werden. Spielt das auch eine Rolle, dass man sich da drauf einstellen sollte?
Ja, das wird mir auch oft rückgemeldet von Menschen mit Behinderung, also gerade von Menschen eben mit leichtgradiger Intelligenzminderung, die eben doch auch viel alleine können und auch wollen. Also wenn die eine Bezugsperson dabei haben, einen Assistenten oder einen Elternteil, dann sollte man das Gespräch trotzdem immer erstmal mit dem Patienten führen, den angucken und ansprechen. Und nur wenn der halt zu seiner Bezugsperson zum Beispiel guckt oder man nochmal fragt oder soll das vielleicht ihre Begleitung beantworten, dann mit der Begleitung kommunizieren. Aber der Hauptansprechpartner sollte immer der Patient sein.
Und wie kann man das machen? Also ich selber habe auch manchmal Probleme beim Arztbesuch, wenn der Arzt mir Sachen erklärt, dass ich denke, okay, das ist jetzt viel, das muss ich mir alles merken. Ich stelle mir das dann für Menschen mit Behinderung noch ein bisschen schwieriger vor. Gibt es da Tipps, wie man sowas wie Diagnosen verständlich übermitteln kann und eben auch, dass man zu Hause nicht schon wieder alles vergessen hat?
Ja, am besten ist visualisieren tatsächlich. Also auch tatsächlich für alle Patienten, glaube ich. Also alles, was man als Bild gesehen hat, kann man viel besser erinnern als nur die Worte dazu. Und es gibt total tolle, ganz, ganz viele Bilddateien, Bildkarten, die man auch super laminiert einfach im Sprechzimmer liegen haben kann. Das hilft einem für ganz verschiedene Personengruppen. Das hilft einem ja auch für Kinder, die man vielleicht behandelt, oder für ältere Patienten zum Beispiel mit Demenz. Also für viele Personengruppen hilft das total und das ist sehr kostengünstig. Es ist nur eben einmaliger Aufwand, sich das runterzuladen und zu laminieren oder einfach so in jedes Behandlungszimmer zu legen. Also ich empfehle das auch gerne den Notaufnahmeteams, bei denen ich manchmal bin, dass die halt wirklich in jeder Kabine so Symbolkarten haben. Also zum Beispiel die Metacom-Symbole eignen sich da hervorragend. Da wird eigentlich jeder Gefühlsausdruck einmal verbalisiert. Es gibt auch viele Ausdrücke mit verschiedenen Krankheiten oder Organen oder Systemen oder welche Untersuchungen anstehen, zum Beispiel ein CT oder MRT einfach als Bild. Oder eben die Schmerzskalen, das kennt, glaube ich, jeder noch am ehesten, von 0 bis 10, wie schmerzverzerrt ist das Gesicht, solche Skalen einfach als Bild da liegen zu haben. Und das kann man alles hervorragend nutzen, um dann anhand der Bilder etwas zu erklären. Das wird dann auch eher behalten.
Was sollten sich Ärztinnen und Ärzte noch vergegenwärtigen? Häufig ist man ja im eigenen Beruf bestimmten Sachen blind gegenüber und hält sie für selbstverständlich. Also habe ich gehört, ist beispielsweise nicht allen Menschen bewusst, mit und ohne Behinderung, dass es eine Schweigepflicht gibt. Und die auch zum Beispiel gegenüber Eltern oder rechtlichen Betreuern gilt.
Ja, absolut. Auch jemand, der eine gesetzliche Betreuung hat, kann ja in bestimmten Dingen auch selbst entscheiden und soll das eben auch immer. Also braucht nur den Betreuer, wenn er etwas selber wirklich nicht kann. Also auch da sollte man immer erstmal den Patienten ansprechen. Und eine Schweigepflicht gilt immer, genau. Also gegenüber allem. Ja, was man sich sonst so vergegenwärtigen sollte, also sehr, sehr vieles. Also vielleicht schon, dass das Warten im Wartezimmer eben für viele schon eine total anstrengende Situation ist und dass man das alles ein bisschen entschärfen kann, wenn man zum Beispiel die Patienten in Randzeiten, also als erstes morgens zum Beispiel einbestellt, wo das Wartezimmer auch nicht so voll ist und es vielleicht noch nicht so zu langen Wartezeiten kommt, dann ist die ganze Situation im Behandlungszimmer viel einfacher. Und zum Beispiel ein Mensch mit Autismus oder so, der in diesen Wartesituationen, wo nicht klar ist, welche Tür geht gleich auf, was passiert eigentlich gleich, wie lange dauert das jetzt? Also für den ist so eine Situation wahnsinnig belastend. Der lässt sich danach vielleicht gar nicht mehr untersuchen. Und wenn ich ihn einfach als erstes morgens einbestelle, dann klappt das. Also dann sowas, so kleine Kleinigkeiten, wenn man sich da vorher ein bisschen Gedanken drüber macht, das kostet auch nicht mehr Geld oder ist auch nicht mehr Aufwand und man macht sich das Leben ein bisschen leichter.
Und ich würde jetzt mal raushören, auch einfach viel mehr kommunizieren. Also sollte es doch zu Wartezeiten kommen, irgendwie nicht einfach warten lassen, sondern sagen,
genau,
vielleicht woran es liegt und was gleich passieren wird.
Genau, was gleich passieren wird, wie lange es ungefähr dauert oder was wir halt gerade machen, zum Beispiel bei Menschen mit Autismus, dass wir denen anbieten, einmal unten spazieren zu gehen und wir notieren uns die Handynummer, rufen dann schnell an, die sind ja auch dann schnell oben. Also solche Situationen entschärfen das Ganze und machen dann auch den ganzen Termin noch möglich überhaupt. Also sonst, auch natürlich müssen da auch die medizinischen Fachangestellten von uns informiert werden, wie sie umgehen sollen mit solchen Situationen, dass sie das ruhig anbieten sollen oder dass wir halt konkret sagen, hier auf diese Tür, das ist das Arztzimmer, darauf warten Sie, wenn die aufgeht, da geht das gleich weiter oder so. Das hilft auch schon mal ganz enorm, dass es das ein bisschen konkreter macht.
Wie sieht das so mit anderen Patientenrechten aus? Also das zum Beispiel das Recht, einfach Stopp zu sagen, die Behandlung abzubrechen oder zu sagen, das möchte ich jetzt nicht.
Ja, das selbstverständlich gilt das auch bei Menschen
mit Behinderung. Wie kann man das im Gespräch einbringen? Und wie kann man Menschen mit Behinderung unterstützen, diese Rechte auch wahrzunehmen?
Ja, ich erlebe das oft so, dass die Patienten, dass die das nicht wissen, dass sie Stopp sagen können. Also tatsächlich, weil ich glaube, relativ häufig vielleicht auch im Alltag oder so, je nach Umfeld einfach darüber hinweggegangen wird, wenn sie Stopp sagen, weil es eben vielleicht noch ein eher kindliches Verhalten ist bei den Patienten und das eben auch sehr schwierig ist, da jedes Mal drauf einzugehen. Deswegen sage ich das einfach so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel untersuche, beginne, dann sage ich sie, wir probieren das einfach mal, wir gucken, was möglich ist und was nicht. Sie dürfen jederzeit Stopp sagen und macht dann meistens auch eine Bewegung mit der Hand dazu, um das nochmal zu visualisieren, dass derjenige eben auch einfach die Hand hochheben kann. Oder es gibt auch so Stoppkarten, die sind auch super, wenn man die im Behandlungszimmer liegen hat und vorher einmal erklärt, hier, sie dürfen auch im Gespräch jeder Zeit einmal die Karte heben und Stopp sagen, wenn sie etwas nicht verstanden haben oder bei der Untersuchung, wenn sie das nicht mehr möchten. Das hilft ganz, ganz viel. Mhm. Das einfach zu erklären und zu sagen. Das gibt ihnen Sicherheit, dass sie es selbst in der Hand haben. Und viele, die eben vielleicht tatsächlich traumatisiert sind von medizinischen Prozeduren, auch vielen Operationen oder so, viele haben eine lange, lange Leidensgeschichte, die schon im kleinen Kindesalter angefangen hat, hinter sich. Und verbinden eben mit Krankenhaus und Ärzten ganz viel Schmerzen und Leid und vielleicht auch eben Erlebnisse, die über ihren Kopf hinweg passiert sind, weil sie es einfach noch nicht verstanden haben oder so. Mhm. Das gibt natürlich, wenn sie das Gefühl haben, sie haben es selber in der Hand und können jederzeit Stopp sagen, dann nimmt das so diese Hilflosigkeit und die können sich auch besser darauf einlassen, jetzt untersucht zu werden.
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, im SIMI haben Sie viel mehr Zeit für einzelne Patienten, aber Sie haben sogar die Möglichkeit, erstmal einen Termin zum Kennenlernen auszumachen, dass der Patient oder die Patientin vorbeikommt und sich die Räume anguckt und vielleicht auch mal ein Stethoskop in die Hand nimmt. Haben Sie Tipps, wie, also ich gehe davon aus, dass sich das nicht abrechnen lässt über den EBM, aber was gibt es da für Kniffs und Tricks, wie niedergelassene Ärzte sowas zumindest ein bisschen einrichten können?
Ja, das hilft total, um die Angst zu nehmen. Und man kann ja zum Beispiel, also auch niedergelassene Ärzte können ja zum Beispiel anbieten, dass sich jetzt zum Beispiel ein Patient mit Autismus einfach, der vorher schon mal vorbeikommt und das Wartezimmer anschauen darf oder so. Also einfach, denn dann wird am Tag vorher vielleicht der Weg schon mal abgefahren. Das ist dann keine unbekannte Strecke mit unbekannten Straßen, sondern das ist dann schon bekannt am nächsten Tag. Das nimmt also schon mal ein bisschen die Angst. Auch für die Bezugsperson, ehrlich gesagt, die weiß dann auch schon ganz genau, wo sie hingehen muss sich dann auch vor Ort vielleicht suchen. Erstmal unsicher, bin ich hier richtig? Ist das richtige Gebäude? Ist das richtige Stockwerk? Also das überträgt sich ja eben auch alles dann auf den Menschen mit Behinderung. Mhm. Und die können ja einfach mal an der Anmeldung Hallo sagen, kurz ins Wartezimmer schauen, vielleicht nochmal das Zimmer gezeigt bekommen, wo dann immer Blut abgenommen wird und können dann wieder nach Hause gehen. Ich denke, das wird in den meisten Arztpraxen wahrscheinlich auch möglich sein, wenn man das abspricht. Und das nimmt schon mal ganz viel von der Angst tatsächlich. Wenn man eben zum konkreten Raum, zum konkreten Ort geht, den man kennt, ist das viel einfacher, als wenn man zu einem unbekannten Ort geht.
Werbung.
Kompakt, zielgerichtet und praxisnah. Mit unserem neuen Newsletter Allgemeinmedizin erhalten Sie jeden Montag die relevanten Berichte, Tipps und Neuigkeiten aus dem Spektrum der Inneren- und Allgemeinmedizin. Damit bleiben Sie auf dem Laufenden, was wichtig ist für Ihre Arbeit in der Praxis. Unsere Newsletter sind kostenlos für medizinische Fachkreise. Melden Sie sich direkt an ärztezeitung.de/newsletter.
Ein häufiges Problem ist, wenn ich es richtig herausgehört habe, dass es unter Menschen mit Behinderung häufiger dazu kommt, dass sie Arzttermine nicht wahrnehmen und dann in der Regel auch nicht absagen. Und das ist in Arztpraxen ja ein häufiges Ärgernis. Also nicht nur mit Menschen mit Behinderung, sondern überhaupt, dass Termine nicht abgesagt werden. Und manche schließen Patienten deswegen aus. Können Sie sagen, was denn aber der Hintergrund dafür ist, dass Menschen mit Behinderung Termine so häufig nicht wahrnehmen? Und was raten Sie da den Kolleginnen und Kollegen?
Das ist natürlich super ärgerlich, wenn Termine nicht stattfinden. Die Ausfälle werden immer mehr und sind verständlicherweise total ärgerlich für jeden Kollegen. Also es gibt bei Menschen mit Behinderung da noch besondere Gründe, die halt häufig das noch verstärken. Also zum Beispiel, wenn eine Begleitung dabei sein soll, dann kann die sich natürlich auch noch krank melden. Oder gerade die wohnen in der Wohngruppe und die Besetzung ist total schlecht an dem Tag und es ist nur ein Betreuer übrig. Der kann dann natürlich nicht los und einen Einzelnen zum Arzt begleiten, sondern er muss sich um alle vor Ort dann kümmern und dann werden Termine abgesagt. Also es betrifft nicht nur den Patienten selber, der natürlich krank werden kann, wie jeder andere sozusagen, sondern es betrifft ja dann oft auch noch die Begleitung oder die Umstände. Einige kommen mit Krankentransporten, die muss man oft eine Woche voraus schon bestellen, sonst klappt das alles nicht. Und der Transport verspätet sich einfach um 2 Stunden oder solche Dinge. Das kennen wir auch alle. Super ärgerlich. Und also gibt es wirklich diverse Gründe. Oder die Strecke jetzt bei Schnee und Eis kann eben mit Rollstühlen noch schwieriger bewerkstelligt werden als sonst. Also ich würde immer raten, dass man ins Gespräch kommt und Lösungsmöglichkeiten sucht. Also wir bieten zum Beispiel dann Videosprechstunden als Ersatz an. Da kann man vielleicht nicht alles machen, was eigentlich an dem Tag geplant war. Aber man kann zumindest einmal miteinander sprechen. Also gucken zum Beispiel, ob eine begonnene Therapie schon wirksam ist, ob man die Dosis erhöhen muss. Nochmal, auch wenn sieht sonst Patienten teilweise ja auch ein Jahr lang gar nicht oder so, weil es immer wieder irgendwie Probleme gibt. So bleibt man in Kontakt und kann zumindest gucken, was liegt gerade an, was ist da auch was Dringliches, was eigentlich medizinisch jetzt angegangen werden müsste, muss derjenige vielleicht sogar ins Krankenhaus oder so. Das kann man ja auch per Video dann erstmal lösen. Und dann ist es auch nicht ganz so ärgerlich, weil man das ja immerhin auch abrechnen kann. Mhm. Oder wir bieten halt auch Patienten an, die sonst begleitet kommen würden, dass sie doch ruhig alleine kommen sollen mit einem Krankentransport oder mit einem Taxi oder so und wir uns dann vor Ort um diejenigen ein bisschen kümmern. So, also wenn das der Grund ist für die Absage, dass man dann vielleicht die Ausfälle vermindert.
Und Sie arbeiten ja, oder das SEMI ist ja ein medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderung. Und ich habe mal einen Ärztevertreter auf einer Podiumsdiskussion gehört, der meinte, für Menschen mit Behinderung gäbe es ja eben diese MZEB und die seien dort am bestmöglichsten versorgt. Aber so einfach ist das ja nicht, oder? Was sind da die Voraussetzungen für die Versorgung?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Je nach Bundesland und je nach Verhandlungen, die das MZDB mit den Kassen gemacht hat, sind da eben ganz unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen zu den MZDBs. Also am besten mit den MZDBs vor Ort einmal in Kontakt gehen. Viele haben zum Beispiel Einschränkungen, die dürfen erst Patienten mit einem Grad der Behinderung von 70 oder mehr aufnehmen, haben bestimmte Zugangsdiagnosen. Das ist eine der Diagnosen vorliegen muss, um im MZDB behandelt zu werden. Oder es ein Pflegegrad vorliegen muss. Oder. Also es gibt unterschiedliche Einschränkungen, damit eben nicht jeder dorthin geschickt wird, sondern nur genau die Zielgruppe. Und auch alles in allem, selbst wenn es die nicht gibt, würde ich immer gerne alle Kollegen ermutigen, so viel es geht, trotzdem selbst zu machen und in der eigenen Praxis auch zu ermöglichen. Denn die MZDBs können eigentlich nur die Spitze des Eisberges, sage ich mal, versorgen. Aber es gibt ja sehr, sehr viele Menschen mit Behinderung. Und viele können ja auch in einer wohnortnahen Versorgung durchaus sehr gut aufgehoben sein. Und wenn sich die Praxen ein bisschen Mühe geben, und ich glaube, die meisten sind durchaus auch sehr bereit dazu, dann kann man da wunderbar ja auch die Patienten versorgen. Und nur die, wo man dann wirklich an seine Grenzen gerät und wo es wirklich nicht anders geht, die sollten dann halt ins MZDB überwiesen werden.
Okay, dann danke ich Ihnen. Oder haben Sie noch einen besonderen Rat?
Wir haben mal einen Flyer entwickelt zum Thema, wie kann sich auch eine Arztpraxis auf Menschen mit Behinderung vorbereiten, zusammen mit dem Autismus-Institut. Also der ist jetzt speziell auf Menschen mit Autismus, aber ich finde ehrlich gesagt, die Tipps kann man auch sehr gut für alle anderen Personengruppen an Menschen mit Behinderung gut anwenden. Also ich kann sehr dazu raten, den einfach von der Homepage mal runterzuladen, sich den anzugucken, vielleicht auch zusammen mit den medizinischen Fachangestellten und zu gucken, was wollen wir vielleicht in der Praxis dahingehend auch verändern oder können wir noch besser gestalten, um die Personengruppe bei uns möglichst angstfrei zu behandeln.
Okay, den Link packe ich dann in die Shownotes zum Podcast, dann kann sich das jeder dort runterladen. Dann danke ich Ihnen vielmals und wünsche Ihnen weiter viel Erfolg.
Vielen Dank.